Essen und Kakteen.
Ja, hier sind wir wieder mit Folge 18 des Podcasts Narzissen und Kakteen, Element of Crime. Das ist ja nun so, dass wir die meisten Platten abgefrühstückt haben und jetzt anfangen, Spezialthemen zu machen. Dieses ist jetzt mal ein Thema, was uns natürlich jetzt im Augenblick sehr bewegt und aufwühlt, weil es ist das Thema Film. Und nicht irgendein Film, sondern der Film über die Band Element of Crime, den Charlie Hübner gedreht hat. Und der heißt, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Und ist eigentlich immer noch im Kino. Und wir hoffen, dass er auch, die kommt auch dann irgendwann im Fernsehen. Und überhaupt kann man sich ihn dann auch in der Mediathek angucken, was weiß ich denn schon. Tatsache ist, wir sitzen hier, Jakob, Richard und ich, mit Charlie Hübner und wollen über diesen Film reden, um das mal sozusagen, diese Theke zu verlängern, diesen Film. Und ja, hallo Charlie erstmal.
Ja, hallo.
Schöne
hallo.
Grüße.
Moin, moin.
Mensch,
wunderschön.
Mensch, schön, dass du da bist, Mensch.
Ja, finde ich auch.
Das ist voll der Hammer. Und ja, lass uns über den Film reden. Charlie, du hast den Film gedreht. Warum? Wie kam es dazu? Was war los? Was ging?
Also Charlotte Goldermann kam auf mich zu.
Charlotte Goldermann, ne?
Eure Managerin, und fragte mich, ob ich Lust hätte, Element of Crime bei einer Berlin-Tour zu begleiten, mit Kamera und so.
Ja.
Und dann hörte ich mich sagen, ja, ohne Nein gedacht zu haben.
Ja, ja,
mit Hund, ja, mache ich. Und dann war das eigentlich entschieden. Und dann ging es natürlich darum, wie sich das dann alles formiert mit Geld, und man braucht ein bisschen Geld für Technik und so. Und dann ist dann auch in mir, war ich richtig froh, dass ich so schnell ja gesagt habe, weil ich dachte, das ist eigentlich für so einen Film über euch, fand ich das irgendwie die beste Idee, auf so einer kleinen Berlin-Tour mit euch zu fahren, von so einem kleinen Club, eben Privatclub, bis zum Stadion da in, oder bis zur Zitadelle in Spandau, weil da ja auch eure Geschichte ein bisschen mit drin schlummert, dachte ich, das ist so gut, das alles so beiläufig berühren zu können und nicht in so einem ausformulierten Biopic sich durch die Jahrzehnte mit euch zu wühlen, sondern dass der eigentliche Faden sind diese 5 Tage, wo man so ein bisschen mit euch ist. Und so, das war der Startpunkt. Und das war eigentlich auch alles. Und dann haben wir losgelegt.
Ja, ich kann es ja mal von mir aus sagen. Also ich fand, also zunächst, Charlotte Goldermann ist die Managerin von Element of Crime, und da kam uns mit dieser Idee um die Ecke. Und sagte von Anfang an, wenn, dann muss das Charlie machen. Und sie wollte schon einen richtigen Film. Also mehr als nur, also zu dir zu sagen, hast du Lust, ihn mit der Kamera zu begleiten, ist natürlich auch, soll ich sagen, interessante Deeskalation, so im Wording, ne? Weil natürlich ging es ja auch um einen richtigen Film.
Ja.
Und ich habe mich erst ein bisschen mit der Idee gefremdelt. Wie ging euch das denn, Jakob und Richard? Ich finde es halt immer schwierig, mich im Fernsehen oder im Film zu sehen, und ich hatte ein bisschen Angst vor dem Projekt.
Ich auch. Für mich war das so ein Wahnsinnsmoment, also irgendwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte und womit ich auch im Kopf erstmal gar nicht klar kam. Film, wie soll das laufen? Also ging sofort Fantasie los, aber wildes Karussell. Und ich dachte, ich konnte mir das einfach erstmal nicht vorstellen.
Am Ende, also bei mir war das so, dass ich eben das auch eigentlich so, wäre es ein Filmteam gekommen, einfach so vom WDR oder so, hätte gesagt, wir wollen gerne eine Dokumentation über die Band machen, habe ich Riesenprobleme, weil ich die Leute nicht kenne. Und ich bin sozusagen, ich fühle mich beobachtet, und ich weiß, dass du, wenn du viel Material filmst mit so einer Band wie uns, wenn du die begleitest in so einem Kontext, dass natürlich, die können da mit dem Material hinterher alles machen. Die können ja jede Art von Film machen. Wir können Bösewicht-Film machen, wo wir die letzten Arschlöcher sind, indem sie die entsprechenden Szenen einfach extrem suggestiv zusammenschneiden. Und die können uns zu totalen Langweilern machen oder so, ne? Und das ist eben auch die Frage, wie man da mit der Band umgeht. Das heißt, letztendlich war das, glaube ich, auch vor allen Dingen eine Frage für mich der Person.
Genau.
Also wenn
das
Charlie Hübner macht, weil wir dich ja schon kannten, Charlie, und mit dir ja schon mal was gemacht hatten, und wir wussten, wie du zu der Band stehst und wie du die Band findest, dass du auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann als totale Langweiler oder so, das ist so ein fader Film, weil ein langweiliger Film bedeutet automatisch, dass das Objekt dieses Films, in dem Fall die Band, auch langweilig ist, oder? Das ist ja so.
Ja, ja, das gibt's so. Also ich kenne das auch von mir, diese Porträts, wo du dann, obwohl es um das eigene Tun und auch um die eigene Abfilmung geht, man währenddessen schon gar nicht durchkommt mit dem Gucken. Also weil das einfach so langweilig gemacht ist. Dieses, was du meinst mit, wann wurde welcher Akkord in welchem Jahr wo gefunden. Und so, das bleibt immer nur informell. Und ich dachte eben als allererstes sofort, wenn man über Element of Crime sich wirklich auch für Kino und Dogo sich einen Kopf macht mit so einer Tour, muss der Film eigentlich auratisch in den gleichen Raum rein, wo die Musik ist von euch. Und das, wenn ich jetzt einen informellen Film mache über euch, der dann vielleicht auch nur im Fernsehen läuft, das ist, da lernst du viel, das ist wie Mathe und du machst aber eigentlich Seelenkunde oder so. Hm. Deswegen dachte ich, nee, der Film darf auf gar keinen Fall Infotainment sein.
Ja, dazu kam ja auch noch, dass man macht sowas auch nur einmal. Ne? Also im Grunde sagen, du machst, es gibt nicht so viele, über so eine Band wie uns würde jetzt nicht auch so oft vorkommen, dass jemand einen Film direkt über sie macht. Es hat tatsächlich früher auch schon Anfragen gegeben und die haben die eigentlich immer abschlägig beschieden, weil wir die Leute nicht kannten, weil wir uns nicht sicher waren, was das soll. Und weil wir natürlich wussten, du hast da einen Schuss frei und wenn der daneben geht, dann war's das. Ne?
Ja, ja.
Und dann bist du einfach so, das ist dann echt blöd. Ne?
Das war mir auch, andersrum gesagt, auch immer klar.
Naja, nee, es ist, ne? Ja, und also von mir aus gesehen, mal ganz kurz, die Vorgeschichte mit dir waren ja mehrere Sachen. Eine war vor allem, dass wir damals dieses Interview für dieses, ich vergesse immer den Namen von
Diffus,
für Diffus gemacht, hast du mit uns gemacht. Das hatte auch Charlotte eingestellt, glaube ich. Ne? Die hat eigentlich, dass du das Interview, Diffus wollte ein Interview haben, so ein gefilmtes Interview, und die hat eingestellt, dass du das machst. Und das fand ich ganz beeindruckend. Das hat mich, da haben wir dich eigentlich kennengelernt, also, und auch dein Verhältnis zu der Band kennengelernt. Ne?
Ja, das war für mich, ich war auch total aufgeregt, weil ich ja kein Reporter bin. Und ich fand ja die Platte damals, Schafe, Monster und Mäuse, die hat mir die Beine weggehauen, weil so dieses Spiel zwischen ganz einfachen Singer-Songwriter-Sachen und da gibt's ja so zwei, drei Mariachi-Nummern, die ja wirklich um die Ecke fliegen und richtig Turbo machen. Und dann in Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, diese große traurige Ballade des Stadtstreichers oder wie man es nennen will, also wie ich es für mich lese. Und dann sitzt du da ja mit so einer Aufregung. Und ich war ja eben kurz vorher in Xochimilco, in Mexico City.
Ja.
Und das verknüpfte sich so komisch. Und dadurch kommst du aber eben, das ist ja mit Musik immer so, auf einmal kommst du in ganz andere Räume rein, wenn solche Stilelemente auftauchen, als wo du vorher selber unterwegs warst mit so einer Band,
genau,
als Fan.
Genau, das war doch noch das, ich weiß noch, das war so erfrischend, dass du nicht konkrete Fragen gestellt hast, sondern du hast plötzlich angefangen zu erzählen von Mexiko und dann entfernte sich das immer mehr von der Musik und es wurde dieses Ambiente und das wurde alles möglich und irgendwann kamen wir dann zu anderen Themen noch, aber es war halt nicht das, die Art von Interview, die man eigentlich so kennt, wo es also einen Fragenkatalog gibt, der so
ich die nicht kann.
Untergerasselt wird.
Ja, wir mussten auch kaum was sagen, das war gut.
Hast du nicht gelabert?
Nein, das war super.
Nee, das war
sehr schön. Weil man kann ja dazu auch schlecht was sagen, aber man freut sich so daran. Ne? Du hast dann dieses von Mexico City erzählt, von irgendwelchen, so einem Gewässer, wo so Boote fahren, in denen lauter so Bands drin sind.
Genau.
Und die spielen alle durcheinander und fahren an einem vorbei und so. Und das war irgendwie, und das hat uns natürlich total gefallen, weil das was Exotisches hat.
Genau.
Und immer wenn du jetzt in so einem Kontext, wir sind ja eigentlich doch sehr beschränkt auf den deutschsprachigen Sprachraum und so. Und dann immer denkst du, naja, das ist alles so ein bisschen begrenzt. Und dann stellst du plötzlich fest, dass jemand ein Beispiel bringt, um deine Musik zu vergleichen, aus von einer ganz anderen Ecke der Welt. Das ist natürlich toll. Ne?
Ja. Und dadurch kann man aber dann, ich glaube, der Sprung war ja dann auch von Mexico Ciudad hin zu West-Berlin, zu dieser Betonarchitektur. Da ging es ja um die ersten Probenräume. Und du kommst halt anders in so eine Aura von Band rein, wo ich als Fan ja auch oft verzweifle in der im Musikjournalismus oder auch im Film- und Theaterjournalismus, das ist am Ende dann eben immer, was ich mit Infotainment meine, dass du eigentlich immer nur dann irgendwie leicht merkbare Daten abarbeitest. Und das, was aber eigentlich unsere Arbeit ja ausmacht, ist ja, dass wir eigentlich wie so eine Quelle von was sind, was dann der eigentliche Raum ist, dann eine Atmosphäre. Ob das dann eben Musik ist oder bei uns die Bilder oder die Szenen auf dem Theater.
Und hast du die Art, wie du das Interview gemacht hast, kommt mir gerade als Frage, hast du war das für dich eine Art Blaupause, auch sich dem Film zu nähern? Also im weitesten Sinne, sagen wir mal?
Na, letztlich schon, weil ich dachte, dass wo man am weitesten kommt, was das größte Risiko ist, wie ja jetzt heute auch einfach das Gespräch beginnen irgendwo und gucken, was daraus entsteht. Also, und das war für den Film dann die Idee, dass ich merkte, als ich dann alles, was ich an biografischen Mitteln, Wikipedia und so, das hat man ja dann auch alles sich einmal durchgelesen und gemerkt, naja, also. Das macht für mich gar keinen Sinn. Ich habe einfach sozusagen rein intuitive Fragen. Wie ging das in den 80ern mit diesen Proberäumen? Und dann den Rest finden wir im Gespräch raus. Dafür war es gut, dass wir uns kannten von dieser ersten Rutsche, da im Kino International. Und aus einzelnen Begegnungen und dann ist das andere ist einfach, ich hatte für mich den einzigen Plan, dass ich mit dir, Richard, eher in die ersten 80er gucke, mit dir in diese Wendezeit, Jakob, und mit dir dann ab Mitte 90er eigentlich. Das war so mein innerer, falls ich dachte, wenn ich...
Und für Richard hattest du gar keinen Plan.
Doch, finden die ganz vorne.
Weil ich aus einer Zeit komme, als die Regenbögen noch schwarz-weiß waren.
Genau, das war dieser aller Anfang, weil du ja auch später dazu kamst. Also
vor allem im schwarzen Café.
Und dann waren wir im schwarzen Café. Und dann passierten ja auch gleich Wunderdinge. Das war ja. Und das war aber dann schon nach dem Gespräch mit uns beiden, merkte ich, naja, das wird im Schnitt sowieso keinen Bestand behalten. Das wird sich dann auch, das ist ja so eine komische Filmdramaturgie.
Diese Chronologie, ne?
Ja, mit das wird sich
einer aufheben. Nach dem anderen, ein Konzert nach dem anderen.
Ja, so, ja, ne? das wird sich aufheben.
Ja, weil das war ja die andere. Das war, also eine Idee war eben, dass du das machst, von Charlotte. Das war natürlich, wir hatten uns das leicht gemacht, dem erstmal zuzustimmen, oder das überhaupt in Erwägung zu ziehen, weil eben da so ein Grundvertrauen da war durch dieses Interview, was wir sonst nicht wäre. Wenn du sagst, da ist der und der Journalist, ich kenne den, der ist schon okay, dann denkst du, naja, weißt du, hinterher kennen wir ihn vielleicht besser und dann ist er vielleicht nicht ganz so okay. Oder, weißt du, was ich meine? Oder sie. Ne? Und so ist es ganz gut, wenn man schon mal eine Erfahrung hat. Das ist das eine. Wir kennen aber natürlich auch selber viele. Insofern ist das nicht der Punkt. Aber das andere ist eben, dass, weil dein Interview ja auch nicht nur Fragen waren, sondern eben auch eine Haltung zur Band. Ja. Das ist ja wichtig, weil sonst müssen wir das alles und von uns immer nur erzählen, da hasst man sich ja irgendwann auch selber. Und das andere war aber eben diese Idee, das an so einer Berlin-Tournee aufzuhängen. Ja. Von kleinen, ganz kleinen Clubs zu ganz großen Venues wie der Zitadelle Spandau und das sozusagen nach und nach zu steigern, um damit auch ein bisschen die Geschichte der Band nachzuvollziehen. Was natürlich was ganz anderes ist, als zu sagen, der Band auf der Tournee mit der Kamera folgen.
Ja.
Weil da natürlich dann eben klar ist, dass das die Vergangenheit der Band auch eine Rolle spielen wird. Ne?
Ja, und das war eine gute Folie dann auch, wo ich dachte, okay, dadurch kann man sublim sozusagen euren Weg abbilden, auch mit dem Archivmaterial, was sich dann finden lässt. Ohne dass man es immer so mathematisch deutsch, in dem Sinne deutsch zu sagen, scharf gezeichnet immer also ausstellt, sondern es kann sich so ineinander verfließen. So wie bei euch ja auch die Elemente in der Musik. Da taucht dann mal eine Western-Gitarre auf und dann gibt's mal ein Akkordeon, aber dann bist du trotzdem in einem amerikanischen Songstruktur, wo sich die Sachen eben auch addieren. Und wie ich dann in den Dreharbeiten eben für mich rausfand, eben so ja auch euer Arbeitsprinzip ist, dass da kommt eine Songidee im Proberaum rein und es wird sozusagen sofort miteinander geguckt, ob der Song Bestand kriegt oder nicht, bis dann irgendwann einer la 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 macht, um es jetzt mal ganz simpel runterzubrechen und daraus dann vielleicht so die Textarbeit entsteht. Mhm. Und dann dachte ich, wenn der Film sozusagen sich so in diesen Ebenen Tour, eure Bandbiografie, aber auch meine offene Haltung zu euch, wenn sich daraus sozusagen so ein eigenes Geflecht ergibt, finde ich das eigentlich viel interessanter, als eben so eine chronologische Bandbiografie. So.
Das heißt auch in dem also in dem Film selber merkt man es halt, da wird ja immer wieder gesprungen. Ne?
Ja, ja.
Also am Anfang hat man das Gefühl, das dreht sich noch so um so ein Jahrzehnt und dann je länger der Film geht, desto mehr merkt man, es wird in eigentlich alle Richtungen gesprungen, weil da, wohin gesprungen wird, doch immer auch noch was damit zu tun hat. Ja? Und das Alte ist das Neue ist das Alte. Und man kann es auch gar nicht so festlegen. Ich denke mal, dass da viel auch die Zusammenarbeit mit dem Cutter war bestimmt nicht... Wie heißt der? Christoph
Brunner. Christoph hat ja auch, weil er ist auch Österreicher und hat ja auch nochmal ein ganz eigenes Verhältnis zu euch, als Fan auch, aber guckt ja auch anders auf, ist ja auch ein bisschen jünger und der hatte dann erstmal Lust an dem Wording, also nur Interview. Eigentlich auch gar keine Musik. Das war für ihn dann erstmal interessant. Ja, interessant. Also so, erstmal da den Witz suchen sozusagen. Wie kriegt man eure Aussagen auch sozusagen in sowas Humoriges oder in sowas sozusagen, wie stellt man Widersprüche aus, ohne dass es sozusagen wehtut und so. Und das war natürlich super, weil ich dann eher atmosphärisch suchte und wollte eigentlich so, dass der Film ein Spiegel der Woche wird, ein Spiegel eurer Arbeit, ein Spiegel meiner Haltung. Und er hatte erstmal Lust, wie so ein Forscher sozusagen zu gucken, was geht mit seiner Kunst, was kriegt er da an Absurdum raus, jenseits von dem, was ihr eigentlich macht und jenseits von dem, wer ich da eigentlich bin. Und das fand ich ganz gut.
War ganz gut, aber das hatte auch ein Problem. Also ich weiß, dass ich, also bei diesen frühen Versionen, die wir zwischendurch mal geguckt haben, fand ich eben, waren viel zu viel sprechende Köpfe. Das sind diese Typen und die labern die ganze Zeit, vor allen Dingen auch Selbsthass. Ich sehe mich da die ganze Zeit, was ist das denn für ein... Da redet immer ich und wir und wir und wir und dann haben wir und dann haben wir und dann denkst du so, nee, Das war mir natürlich auch viel zu viel Vergangenheit. Das haben wir nicht vergessen.
Ja.
Denn das ist ja auch, ich habe das jetzt irgendwie in so einen Liner-Notes mal geschrieben, weil ich den Vergleich ganz passend fand. Dass so ein Film über so eine Band, so ein biografischer Film, ist ja so ein bisschen was wie ein Lebenswerkpreis.
Ja, genau.
Der nimmt man auch mit gemischten Gefühlen entgegen, weil irgendwie ist
danach
es ja...
Danach geht's nur noch abwärts.
So ein Lebenswerkpreis, ja, genau. Da kannst du, eigentlich heißt das ja so viel wie, hier ist dein Lebenswerkpreis, jetzt kannst du auch sterben, Idiot. Hier ist dein Leben ist vorbei. Also, ne, so, und, das heißt, dass man viel zu viel nach hinten guckt. Und das war interessant, weil wir einerseits, was wir waren, im Heutigen zu sehen, wir redeten aber ganz viel auch aufgrund der Themen, die so da waren, ist ja klar, über die Vergangenheit. Der Christoph fand das super interessant, hat das da alles reingesetzt. Und wir so, oh nee. Und dann kam, glaube ich, ganz gut dieses Ding raus. Also die Genialität dieser Idee mit der heutigen Tournee. Weil wenn man dann das weiter nach vorne bringt, dass du damit genau steuern kannst, wie weit du zurückguckst, wie weit du heute zeigst, wie was heute mit dieser Band los ist.
Ja, ja, genau.
Was das für Konzerte sind, wie dieses alte Zeug, was sie spielen, die neuen, dass diese Konzerte im Privatclub mit 200 Leuten natürlich auch eigentlich eher erinnern an diese frühe Zeit, über die wir reden, aber sie sind trotzdem, finden trotzdem heute statt.
Genau.
Und dass gleichzeitig dann, wenn wir geredet haben, auch immer mehr ersetzt wurde durch Archivmaterial, das Optische.
Ja, das also, war natürlich, das war richtig gut, ne? Und dadurch hat das sowas, also im das fast schon was absurd Comichaftes gehabt, ne? Also das fand ich war ein schöner Aspekt. Und der Umstand, dass vor allen Dingen im Admiralspalast diese lange Sequenz, technisches Problem, ja, das ist das Hier und Jetzt mit all den Sachen, die so passieren, ne? Und da merkte man auch nochmal, der Film ist passiert im Hier und Jetzt.
Ja, aber es gab es interessant, weil das auch zwei Ebenen gab. Also einmal bei dem, was die Leute geredet haben, da wurde dann da mehr und mehr auch einfach Archivmaterial, Bildmaterial dazugebracht. So, das ist so eine Montage entsteht aus dem, was der Typ heute sagt über damals, wie das damals aussah. Was aber auch toll ist, ist, dass bei vielen Live-Geschichten, weil es ist ja auch eigentlich ein Live-Film, ist auch ein Film, ein Konzertfilm auf eine Weise, wo wir live spielen, das ja auch in dem Moment aufgenommen ist und auch so gemischt. Das ist eben wir bringen ja auch eine Live-Platte dazu raus oder haben rausgebracht. Und dass aber bei diesen Konzertsachen dann auch nach und nach, statt immer nur zu zeigen, wie im Rockpalast, wie der an der Gitarre kniedelt und der andere da das am Mikrofon rumsabbert, sondern dass du auch ab und zu dann einfach Sachen hinten reingeschnitten, als ihr, also du und Christoph, Sachen hinten reingeschnitten
habt. Das habt ihr dann auch noch kommentiert.
Ja. Und dann teilweise Bildmaterial aus Videos, die von ganz anderen Songs waren. Also zum Beispiel bei Elbe 1 gibt es diese ganz lange Sequenz, ganz viele Sachen aus diesem Video zu Rette mich von mir selber, wo wir im Hamburger Hafen unterwegs sind. Und das passt trotzdem wie Arsch auf einmal.
Ja, und bei der Katze ist es von Ich war nicht dabei. Ne? Genau. Ja, genau. Tanzen, ne?
Ja, oder eben auch für mich ganz draußen hinterm Fenster. Das ist ja eigentlich das Video Sperr mich ein. Wie geht's?
Ich glaube,
ich will
von dir verhaftet sein.
Ja, genau, sperr mich ein. Ja.
Und dann ist das aber eben das ist ja das, was wo ich dann irgendwann hatten wir den Punkt gemerkt, das ist der Weg, das ist ja wie in so einem Gespräch. Während wir jetzt hier die Wörter sozusagen in uns suchen und sagen, passiert ja auf so einer halb unbewussten Ebene, finden ja Bilder statt gerade. Und ich dachte, wenn wir das mit dem Film irgendwann schaffen, dass ich sozusagen die Information von Text, die Atmosphäre von Musik oder auch das für Profis ja auch das Erkennen von Akkorden und so gemischt kriege mit dem, was sozusagen unsere Assoziationsflächen dann sind. Wenn das der Film wird, dann komme ich der Band Element of Crime am nächsten. Das war meine Haltung dann, die sich über die Monate immer mehr rausstellte. Und dann gibt auf einmal so ein Bild in Sperr mich ein, ich will von dir verhaftet sein, von dir in diesem Puppentheater mit den Glühbirnen, was für mich das Bild schlechthin ist von diesen Figuren, die du mal erzählst in den Texten. Also der Mann, der sozusagen im großen Welttheater auf die große Welt guckt und dann dachte, das muss genau in die Mitte. Weil es gibt in der Filmdramaturgie immer diesen Midpoint. Ich sag, der Midpoint muss eigentlich sein, dass Element of Crime auf die Welt guckt. Und dann kamen wir auf einmal in so RBB-Material rein von 1986, wo du denkst, das ist irgendwo 1962, wo irgendwelche Kiddies sich prügeln und der Junge von dem Subaru-Besitzer wegfliegt mit dem Fahrrad. Und auf einmal, das war sozusagen so ein Schlüsselmoment für den ganzen Film davor und danach, wie du es dann auswiegst. Aber das war eigentlich dann der Punkt, wo ich mich selber auch sozusagen total mit dir als Figur dann total identifiziere in dem Bild, wo ich sage, wenn dann immer die Haltung, ja, aber wo bist du denn? Auch in den Redaktionsgesprächen. Wo ist denn der Charlie? Und ich sage, der Charlie ist da der Sven, da im Puppentheater, der Raucher, das bin ich. Das musst du auch erstmal verstehen wollen, aber so hat sich das dann.
Damit bist du sicher super durchgekommen, oder?
Sofort verstanden. Schizophrenie eines Schauspielers, aber.
Naja. Aber das zeigt ja, wie, und das ist auch das, was ich an dem Film mag, dass die Wahrnehmung, Interpretation wirklich, das ist so offen erzählt, dass wirklich jeder seinen Film da sehen kann.
Im Idealfall, ja.
Weil das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist mir komplett neu. Habe ich tatsächlich nicht so gesehen, aber es spielt auch keine Rolle, nee. Ne? Weil es geht ja immer um die ganz eigene Rezeption.
Also solche Sachen wirken ja auch eher unbewusst.
Ja, ja.
Also das ist ja, mit dieser Mitpointe werde ich auch nicht drauf gekommen, aber das ist schon wahr. Ich weiß, dass ich weiß sofort, welche Szene meinst, weil die hat sich mir wirklich eingebrannt. Also das ist, wahrscheinlich ist da was dran, weil es wirkt, es sind eben unterbewusst wirkende Dinge, die wahrscheinlich mit so einer Dramaturgie sowieso immer eine Rolle spielen. Man kann da mal daneben hauen und kann genau treffen. Und auch das ist auch nicht immer so einfach zu steuern. Aber was ich auch meine, ist diese Verschränkung von jetzt und früher.
Genau.
Hat mich total geflasht, wenn ich diese alten Bilder sah. Das hat mich total berührt. Mhm. Weil ich dann an meine eigene Vergangenheit, wie weit das weg ist. Also wie weit das weg ist. Eigentlich auch. Und wie sehr man sich erinnert daran, wie man damals drauf war und so. Und damit meine ich gar nicht den wirklich eher unsympathischen Freak, der da vorne seine Sprüche ablässt. Den finde ich gar nicht, der ist mir einfach nur peinlich ein bisschen, aber auch lustig. Ne? So, aber wenn du diese Bilder siehst von diesen alten Häusern, diesen alten U-Bahnen, den Kids, die da in der U-Bahn die Scheiße bauen, die Gigs von den Neubauten und was da alles ist. Und du denkst so, ja, genau, da war ich die ganze Zeit dazwischen. Das war das Aufregendste der Welt und so. Und das ist, das ist natürlich nicht mehr so. Und das ist also so eine versunkene, verlorene Welt, die aber trotzdem in einem noch lebt. Und diese Verschränkung, die in einem selber stattfindet, zwischen dem Hier und Jetzt, in dem man ja noch lebt, noch tut man das ja, und der Vergangenheit, das ist in dem Film eben auch. Und das ist, finde ich, interessant. Das macht den Film so besonders, finde ich.
Ja, und ich finde das ja so eine Tragik von Leben, dass du, also für mich, das ist natürlich auch dann pures egozentrisches Sinnbild. Element of Crime war für mich immer die Band auf dem leeren Potsdamer Platz. Das habe ich irgendwann mal auch in einem Text geschrieben. Ich war immer so dieses Bild, dass die sich, Element of Crime sich da hinstellt mit so ein paar Glühbirnen wie in so einem Tschechow-Stück und einfach dann 3-4 Stunden spielt. Ich weiß, dass das gar nicht geht.
Ja gut, aber dieser Wohnwagen von Weißes Papier, der mit diesem Herz, mit diesem Glühbirnen, der war ja wirklich auf dem Potsdamer Platz.
Genau, wir hier
weil
hingezogen
der damals,
und da hingezogen. Der war
wir suchten auch, ja mitten in der Stadt eine große freie Fläche. Und das Einzige, was uns einfiel, war Potsdamer Platz. Da war ja noch nichts, 93, und deshalb sind wir damit eingefahren.
Und ich finde das halt am Leben so tragisch, dass das so ein starkes Bild ist, als ob es das in Wirklichkeit gibt. Also Element of Crime auf dem Potsdamer Platz spielen in so einer Wim Wenders-Situation, so wie in Himmel über Berlin. Und du das ja aber als wirklich eigene innere Realität genauso krass real erlebst, wie Lego City jetzt, wie der Potsdamer Platz jetzt aussieht. Das ist ja das Verrückte am Leben. Und das ist eben das, was eure Musik macht. Ich dachte, da muss der Film hinkommen. Also auch in dieser schartigen oder fransigen Offenheit am Ende, dass es eben gar keine Kante gibt eigentlich. Ich kann ja so Filme auch 6 Stunden gucken. Ich bin ja ein unglaublich geduldiger Mensch.
Es gab doch diesen Moment, wo du sagst, der Film wird mindestens 2,5-3 Stunden.
Ja, ja, genau.
Also ja, ich bin hier noch lange nicht fertig.
Ja, weil ich auch in alle Richtungen immer ausstrahlen wollte, Leute, das dauert jetzt. Das kostet Kraft, aber das ist ja wie ein guter Kaffee, der muss ja auch viele Maschinenfeuer anmachen.
Es gab ja dazu auch noch dieses ganze Hintergrundmaterial während dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Tournee, also wo wir jetzt dann in den Backstages waren und so. Und das fand ich auch interessant, was du da ausgewählt hast oder was ihr da, du und Christa, was ihr da ausgewählt habt.
Ja.
Und was nicht. Gab es da irgendwelche speziellen Kriterien? Oder habt ihr einfach dann so Sachen gefüllt? Oder gab es so Lieblingsszenen, die ihr unbedingt reinbringen wolltet? Oder wie war das?
Es war immer eine atmosphärische Entscheidung zu dem, wie ich das so bei meinen Meistern und Meisterinnen gelernt habe. Was haben wir vorher? Ja, da müssen wir jetzt irgendwie was dagegen setzen oder das verstärken. Daraus ist das eigentlich entstanden. Also, dass man im Lido sozusagen, das ist ja der Moment, wenn du da den Piratensong bringst, den wollte ich irgendwie drin haben von High Alarm am Müggelsee, wo du da einfach, das ist einfach eine tolle Atmosphäre, wenn du im Sessel diese Akustikgitarre spielst und man der Band dabei zuguckt, wie so eine das ist einfach eine Atmosphäre, das wird ja überall verboten in der Firmarbeit. Das ist ein absolutes No-Go eigentlich. Und ich sage, nee, das ist aber der Moment, der hat ja wirklich so stattgefunden, dass Charlotte mit Florian und Lutz vom Licht sehr intensiv über irgendwas Lustiges redet. Parallel spielst du Luftgitarre. Der Gitarrist sitzt im Film und spielt Luftgitarre. Das ist einfach für mich ein Top-Bild. So. Und ich sehe Frau Knebel aus Bremen. Und das sind aber alles sozusagen immer Verweise nach innen. Es bleibt immer die eigene Welt. Und das waren die Kriterien in dem Sinne. Wir wollten jetzt, weder irgendein Rock'n'Roll rausschälen, noch, wir haben einfach geguckt, was das Material liefert.
Aber schon so ein Pennebaker-Ding, ne?
Letztlich schon, also.
Also Pennebaker, um es kurz zu erklären für den Hörer, also das eben, für den, die es nicht kennt, eben diesen Film über Bob Dylan.
Ja, und auch Depeche Mode, ne, diese Tour.
Ja, wo er die Tournee verfolgt, also von Bob Dylan in den 60ern, also und dann eben immer diese ganzen Backstage-Szenen, also mit John Byes und dem Manager, ja. Und dann kommt Donovan zu Besuch und so weiter, ne? Aber das ist ein Klassiker sozusagen. Aber ich fand das hier auch interessant, weil ihr habt zum Beispiel ja auch gar nicht richtig uns verkabelt oder so. Also im Gegensatz zum Reality-TV, ne? Ja. Wo also die Leute diese Sender haben und diese Mikrofone und so. Oder dass sie jetzt wirklich immer einen Galgen da gehabt und hat sich fast so ergeben. Der Sound kommt dann einfach über die Kamera rein oder was, man weiß es nicht, ne?
Genau. Ja, und das ist eben zum Beispiel der Moment, wo ihr über, ich habe dich immer nur geliebt, über die Triole sprecht, also über diese drei Töne. Das ist so ein Moment, in unserer Filmerzählung kommt als nächstes von dir, von Jakob, die Erzählung, wie ihr euch beide bei Neue Liebe kennengelernt habt. Und sozusagen, und es gibt ja immer diese Sehnsucht, dass man vorher sowas ankündigt, was als nächster Plotpoint kommt und dachte, ich finde das immer doof, ich finde es eigentlich gut, dass ich irgendwas nicht verstehe und ich kriege danach sozusagen eine Atmosphäre geliefert. Dann bleibt es immer sinnlich. So, das war eigentlich. Und so sind die Sachen eigentlich von alleine dann in den Kopf gepurzelt. Aber immer sehr aus diesem Tierfilmer-Moment heraus. Das ist ja bei Pennebaker so stark.
Aber es hatte ich, genau, das ist dieses Tierfilm-Ding, ne? Aber es hatte ich auch, wo die Deutschen stark sind, wie man weiß. Es hat ja doch gedauert beim Schnitt, ne? Es war ja doch irgendwie ein harter Kampf, oder?
Das war einfach, mir war das eigentlich klar und Christoph hat das auch ganz früh gesagt, dass das eigentlich schwer vorstellbar ist, in 3 Monaten so eine Doku, die so offen formuliert ist, auch im Vorfeld, eigentlich ohne Skript. Also bei Feine Sahne Fischfilet haben wir 8 Monate geschnitten damals bei Wildes Herz. Und das mit der Erfahrung, dachten wir, jetzt müssen wir mal gucken, wie sich's auswiegt, ob sich's, manchmal fügt sich ja was auch schnell, das kennt ihr ja auch von eurer Arbeit und da war dann, merkte man aber, dass es sozusagen die Geldgeber, also auch die Sender, dann irgendwie Gefallen fanden an dieser informellen Erzählung, die ganzen Talking Heads lieferten. Und ich merkte aber, das hat aber mit der Atmosphäre, die ich spüre oder sehen wollte, nicht viel zu tun. Und auf einmal war Zeitdruck im Raum und dann dachte ich, okay, das ist dann so. Dann dauert das jetzt die Zeit, die der Film braucht, die braucht das jetzt. Das muss so sein. Das wird für alle zäh irgendwann. Irgendwann ist es auch wieder gut, weil ich wusste immer, ich gebe den Film erst frei, wenn er gut ist. Und wenn wir jetzt noch ein Jahr gebraucht hätten, dann hätte man das irgendwie auch hingekriegt. Aber ich wollte den Film, wie er jetzt ist, so
empfehlen. Aber irgendwann gab es immer so einen Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt rastet das eigentlich, jetzt haben wir den Weg. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Du hast da eigentlich 20 oder 30 verschiedene Aspekte.
Wir haben doch viele Filme vorliegen
eigentlich. Ja, mit denen du die Band da zeigen kannst. Gab es irgendwann den Punkt, wo du sagst, jetzt fängt es an zu funktionieren, jetzt weiß ich, wo es lang geht, jetzt fängt es an zu funktionieren, jetzt rastet das so ein. Weißt du, was ich meine?
Das war bei, als wir Maike reingekriegt haben in den Film, Maike Rosa Vogel, dann euer Gespräch auf der Couch über Ich hab dich immer nur geliebt, Maike kommt dazu, vorher sagst du noch Timer 15 Minuten und nach genau 15 Minuten tritt Maike auf. Tretet ihr auf mit, nur der Anfang. Und als ich das formulierte und ich hab drinne Maikes Song, ich hab drinne deine Eröffnung der Erzählung von Neue Liebe, ich kriege Neue Liebe rein, als sich dieser Tag aufführte und ich konnte bei nur der Anfang sogar noch das Mädchen mit der Trompete aus Something Was Wrong reinkriegen als Bild und das hat funktioniert. Dann dachte ich, okay, das Prinzip sitzt. Und dann sind wir ja durch das zweite Trompetensolo von Nur der Anfang kommen wir ja rüber ins Lido und auf einmal hatte ich diese, ich hatte so 16 Sekunden mir gedacht, 16 Minuten habe ich pro Spieltag. So, also das sind ja schon strukturelle Entscheidungen. Und als das flutschte, dachte ich, okay, so kommen wir jetzt durch.
Aber das war dann schon ein Moment, wo es auch darum ging, dass man sagt, man hängt es wirklich auch stärker noch an der Tournee auf.
Ja, ja,
weil total. Das war ja, es kann, wenn ich mich richtig erinnere, ist es dann auch vor uns zurückgegangen. Einmal die Frage, bringt man die Vorgruppen alle rein? Was wir ja, glaube ich, sehr wichtig fanden, weil wir haben die ja nicht umsonst eingeladen und da mitmachen lassen. Du lädst ja nicht Maike Rosa Vogel oder von wegen Diesbin ein und sagst dann, ja, sorry mal, ihr seid nicht im Film. Ja, und das eine, wir haben sie auch nicht ohne Grund genommen, sondern weil wir wollten, dass die auch auf eine Weise mit zeigen, was für eine Art von Band, aus welcher Art von Welt, von musikalischer Welt die Band kommt oder was da kompatibel ist, was da zusammengehört, ne?
Ja, das war für den Film ein Riesenglück auch, weil du dadurch immer wieder in dieser Annäherung und auch wieder, also so wie das ja ist mit etwas, was man liebt, das ist ja aktiv. Und das muss der Film ja, das muss ja auch den Fans jetzt beim Gucken so gehen, dass sie eigentlich sagen, boah, ich würde gerne noch viel mehr Element of Crime sehen, aber die Formats sind ja auch alle geil. Also wenn man diese Emotionalität schafft am Ende, das wäre super.
War das das Archivmaterial, was ich euch dann gegeben habe, war das überwältigend? War das zu viel oder war das in so einem Rahmen?
Nee, du kannst ja gar nicht genug kriegen letztlich, ne? Als wenn du da als Dokument.
Am Schluss so wenig übrig bleibt letztendlich, ne?
Ja, du willst immer noch, was ist da noch ein Atmos? Du willst es schon so, die kann man alle einmal gesehen haben, aber natürlich ist dir auch sofort klar, dass davon, wenn es hochkommt, 2% drinne sind im Film, von dem, was da. Ich glaube, es ist.
Das ist eine irre Fleißarbeit, ne? Das alles zu gucken. Also du kannst es ja nicht einmal gucken.
Nee, du guckst es immer wieder, weil sich das auch immer neu verhält. Also du guckst es, ja, wenn man jetzt am ersten Tag machen wir jetzt nur Songs aus den 80ern, also nur die englischen Sachen, und dann findest du aber irgendein Video von 2004, wo du sagst, ja, das passt aber eigentlich viel besser, dann musst du, also ich denke, du musst das so zulassen.
Das heißt, irgendwann im Lauf der Arbeit verändert sich auch der Blick auf das Archivmaterial.
Total.
Das sind Sachen, die du vorher nicht gesehen hast, werden plötzlich passen plötzlich. Ne?
Na, zum Beispiel Sperr mich ein, ich will von dir verhaftet sein. Das haben wir ganz, ganz am Ende erst wirklich ernsthaft erwogen. Weil ich wollte da noch mal, weil ich wollte bei draußen hinterm Fenster viel mehr Archiv, und dann haben wir nochmal alle Videos durchgeguckt von Element of Crime, immer wieder geguckt. Und dann dachte, das ist das Beste. Das ist das Einzige, was da geht. Ja, aber es ist doch ein anderes Lied. Ja, egal, das kriege ich vermittelt.
Hat auch bei den anderen Videos ja auch nicht gespielt.
Ja, genau. Nee, das war ja bei 4 Stunden vor Elbe 1, als ich mitkriegte, dass euch das nicht sofort hardcore empört, dass sozusagen sich eigentlich aus einem anderen Lied einfach die Bilder geklaut sind.
Und dann habt ihr Blaulicht und Zwielicht.
Blaulicht und Zwielicht.
Und
sogar Bayer, Johnny.
Ja, genau, ihr habt zwei Videos. Was war das andere noch? Das eine englische
Murder
in Your Eyes.
Ja, Mörder in Your Eyes.
Das ist ja, vor allem, wenn man das selber so lange nicht mehr gesehen hat, das ist schon,
also wenn du wirklich,
das ist, ja. Also nah an schockierend, muss man sagen, aber auch sehr unterhaltsam. Ne?
Das ist aber auch geil, also sowas von 80er Jahre, ja. Das ist wirklich, das ist wirklich schallert. Ja. Das
und das. Da aussehen und sich bewegen und also.
Das und Markus, ne?
Ja.
Das und Markus, das sind so die 80er Jahre, wie man sie sich wirklich nicht besser denken kann.
Ja, und trotzdem hat es total, steht sie auch total gegenüber, Markus, und dieser Moment, weil wenn man scharfsinnig guckt, sieht man natürlich, wenn ihr über die Brücke geht, im Hintergrund die Mauer. Mhm. Also es hat ja dann auch sofort wieder einen Bezug zu der Erzählung. Und das fand ich da halt auch so schlagend. Also weil auch das ja eine Ästhetik ist, die Klamotten, die ihr tragt und so. Das war ja das, wofür West-Berlin, so als ich dann 91 hierher kam, da war ja diese ganze alte West-Berlin, Teil Kreuzberg, Neukölln und so, hatte eben diese Vielfarbigkeit, das, was der Rave dann auch total verstärkt hat in der Jugendkultur. Aber man sieht das einfach nur an euch 4 jungen Männern, die da über die Brücke kommen, siehst du schon, hier war Diversität total willkommen.
Ja, aber das ist ja auch bei Blaulicht und Zwielicht, weil das ist Monika Döring und ihr Mann Heiner. Monika, die das Loft gemacht hat, diese ganzen tollen Konzerte in den 80ern, 90ern, die da, das hatte ich auch ganz vergessen, ne, dass die beiden ja in diesem Video tanzen. Ne? Ja,
das hat zum Beispiel Christoph, der hat das dann nochmal angemacht, weil ich habe das Video etliche Male gesehen und habe aber immer nur versucht, euch einzubauen. Und dann saßen wir so da und haben gesagt, komm, wir bei Biolek, wir machen jetzt einfach mal nicht den Biolek-Mitschnitt von dem Song, sondern wir gucken uns nochmal das Video an. Weil das ja auch sozusagen der große erste Hit war von damals, der Mond, wo eben Deutsch gesungen wurde. Und dann haben wir das ganz geguckt auf dieser großen Leinwand da in Wien bei ihm im Studio, und dann dachte, das ist ja Monika Döring. Oh Gott, ist das berührend. Das muss rein. Ich glaube, es ist auch für die berührend, die gar nicht wissen, dass das Monika Döring ist und ihr Mann Heiner, sondern einfach das hat so einen Ewigkeitsmoment, weil das wahnsinnig gut gefilmt ist. Total, total schönes altes Rockvideo und eine ganz große Intimität hat. So, und deswegen musste das dann auch rein. Aber es war also schon wie Gold schürfen, dass du immer wieder guckst, Was passt wie zusammen? Das ist diese Geduldarbeit. Und da muss ich sagen, da war ich jetzt echt froh, dass ich bei Feine seine Fischfilet das schon einmal hinter mir hatte. Da hatten wir auch noch 2 viel härtere Krisen. Also bei uns war ja die Krise eher dann so nach 2,5 Monaten, wo man sagt, wir müssen weg, wirklich deutlich weg von diesem Infotalk hin zu dem, dass das eine Atmosphäre ist. Und das ist auch hart zu verteidigen gegenüber all denen, die dann da auch Geld reingepackt haben.
Das war nicht leicht mit den Sendern und so, ja?
Na, es war sozusagen ein Ringen, würde ich jetzt mal so sagen, dass die natürlich, die denken natürlich jetzt nicht nur klar fürs Kino, das wird sich tragen, allein schon durch die Konzertaufnahmen und durch diese Zeitsprünge und so, das ist gut gefilmt, die Interviews von Casey, dass er immer dieses Schwebende hat. Und die haben natürlich, die machen ihre Erfahrung im Fernsehen ja ganz anders. Also die denken dann, der Bildschirm ist kleiner, die Leute wollen schneller die Infos verknüpfen.
Ja, dazu kommt, dass ins Kino natürlich auch Leute gehen, die committen sich, die geben bewusst Geld aus, um einen Film über Element of Crime zu sehen. Das heißt, die finden die Band irgendwie auch gut oder interessant oder was auch immer. Die meinen, das möchten sie sich gerne angucken. Die haben meistens dann natürlich auch schon eine Ahnung über die Band oder einen Begriff davon, was das für Leute sind. Und für die hat es eine ganz andere, also für die kommt das viel, viel, viel natürlicher, natürlich dann rüber. Und die können auch diese absurden Sprünge oder so ein Ding viel besser verstehen. Ja. Und Fernsehen versucht immer total durch die Mitte zu segeln.
Genau.
Jeden mitzunehmen. Ich war mal bei Markus Lanz als Gast und dann fing er erstmal an, zu den Leuten zu erklären, wer ich bin. Da war ich schon ein bisschen beleidigt, aber irgendwie habe ich das dann verstanden, weil der natürlich, die hat so ein breites Publikum da, ja. Da wissen einfach 80%, was Regener, what hier, keine Ahnung, ne? Herr Lehmann nie gehört. Was ist so? Das ist halt Element of Crime, what's that? Ja, ich dachte, das ist ein Engländer. Und deshalb ist halt, das Fernsehen hat immer eine andere Perspektive und das verstehe ich auch. Man darf es den Leuten auch nicht übel nehmen.
Nee,
also das bringt nämlich gar nichts, weil die haben das ja supported und es ist nicht gut, wenn man jemanden, der einen supportet, erstmal sozusagen in Senkel stellt. Ne?
Ja, genau. Und das war,
aber
ja.
Wie du schon sagst, man ringt natürlich über um diese Ästhetik, ja, und da es ja vorrangig ein Kinofilm sein sollte und kein Fernsehfilm, ne, ist das Assoziative, das Große, die Zeit, die man sich nimmt, all das, also das Überwältigende, was Kino hat, der Klang, die Größe des Bildes, der abgedunkelte Raum, mit anderen zusammenzusitzen. Und dann muss so ein Film auch so sein, weil sonst wird er da nicht funktionieren.
Ja, weil sonst, wenn du bist, der Kino ist ja auch so eine Art Zwangsmaßnahme. Du sitzt drin, dann gehst du ja eigentlich in der Regel. Ich hab's auch schon bezahlt. Und dann willst du ja, willst du ja echt nicht gelangweilt werden. Ich meine, echt mal, sorry. Nein. Also du gehst doch nicht da rein. Also du weißt da ganz genau, der Film darf alles sein, aber bitte nicht langweilig. Und bitte nicht so, dass du das Gefühl hast, auch das hätte ich mir genauso gut im Fernsehen angucken können. Genau. Sondern dass du auch von diesen Bildern dich überwältigen und so, weißt du?
Und der Film, also wenn du ins Kino gehst, dieser dunkle Raum, das ist ja, wenn du so willst, auch ein Sinnbild für das Unbekannte. Also kann ein Film ja auch nicht alles erklären. Das wäre doch schrecklich. Der Film muss doch genau diese Chance, die in dem dunklen Raum liegt, mit anderen zusammen und diese Fokussierung auf diesen hellen Fleck da, das muss ein Film ja nutzen. Damit er die Leute entführt und ihn im Grunde genommen auch Interpretationsmöglichkeiten anbietet, aber nie festlegt, was es ist. Und diese, wenn man so aus dem Kino rauskommt und sagt, also ich mag vielleicht jetzt nicht alles verstanden haben, aber ich bin mitgenommen worden, ich bin berührt worden, ich habe gelacht, ich habe geweint. Also was Besseres gibt's
ja. Ja, auch gerade ein Film über Element of Crime ist ja wirklich ein anderer Film als ein Film über Feine Sahne Fischfilet. Weil Feine Sahne Fischfilet in der Art, wie sie agieren, arbeiten, musizieren, in den Texten Erzählungen machen. Das ist eine andere Art von Direktheit. Das ist automatisch ein anderer Film. Wenn ich der Band gerecht werden will oder wenn ich jetzt einen Film über die Toten Hosen machen würde oder über Von wegen Lisbeth, das wäre wieder ein ganz anderer Film. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die da in echt vorkommen würden, Von wegen Lisbeth. Ob das nicht ein Comic ist eigentlich. Von wegen, also jetzt spontan, also ja, eigentlich gut. Animationsfilme.
Die sind, ja, gut, aber die sind auch im richtigen Leben, die sind echt gut, die haben es echt drauf.
Ja.
Das ist echt Wahnsinn. Man darf alles tun, aber man darf sie niemals unterschätzen. Das ist wahnsinnig. Aber davon mal abgesehen, was mich noch interessiert, auch so, weil das ja auch ein Aspekt ist und hat auch mit Fernsehen zu tun. Es gibt ja den klassischen Film, sozusagen Rock'n'Roll, Konzertfilm. Also, ne, du hast, da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Du musst arbeitest in der Regel mit vielen Kameras. Es gibt Nahaufnahmen, Totale und so weiter. Da gibt's verschiedene Perspektiven, die man einnehmen kann. Ein wichtiger Referenzpunkt ist in Deutschland der Rockpalast immer gewesen, weil das war sozusagen das erste, wie diese Art von Film zu uns rüberkam. Für mich war in meinem Alter, und euch ging es wahrscheinlich ganz ähnlich, war Stop Making Sense von Talking Heads, der ja auch neulich wieder in die Kinos gekommen ist, nochmal neu von Piffle Medien. Fand ich echt, also finde ich, ich hab's zu spät gemerkt, er war schon wieder, aber das war eigentlich eine super Sache. Ja. Ich weiß, dass der Film mich damals wahnsinnig beeindruckt hat, auch weil man ihn im Kino gesehen hat, das darf man nicht vergessen, was aber ein reiner Konzertfilm war. Ja. Wie hast du das geplant mit den, wie hast du den, dich an die Venues, also an die Spielorte angepasst? Weil wir haben ja 5 Konzerte in 5 völlig unterschiedlichen Spielorten. Wie hast du dann die Art zu filmen angepasst? Waren das immer die gleiche Anzahl Kameras, die gleiche Art von Mitteln oder die gleiche Art von Bildaufteilung oder wie hast du das gemacht? Wir haben so eine nerdige Cineastenfrage zu stellen.
Wir haben, ich hatte da die Räume mir alle angeguckt und es war klar, dass wir im Privatclub schon rein räumlich viel zu, also gar nicht so viel Kameras aufbauen können wie im Admiralspalast, da haben wir die meisten Kameras. Und dann war aber auch klar, die Räume haben für mich alle, die stehen für eine eigene Zeit in meinem Kopf und müssen dadurch eine Unruhe haben. Also Privatclub war immer klar, das ist, also ich bin auch vorne im Film. Das heißt, es muss mindestens eine Kamera sein, die eigentlich mit im Publikum ist und ich durch die Schultern anfange, euch zu entdecken. Während Admiralspalast war klar, das ist jetzt State of the Art, das ist das große, das ist die große Arena. Da muss auch der Dolly her und da muss ich am liebsten, und wir hatten ja auch einen Kran und alles. Und
wovon man nicht viel merkt bei dem Film.
Nee.
Der Kran hat sich nicht so gelohnt.
Nee, ja, der Kran hat sich, ist dann, nee, du bist, also was ja auch interessant ist, der hat sich, man könnte jetzt sagen, für andere Konzertfilme hat er sich, hätte der sich total gelohnt.
Ja.
Auch genau in der Ausführung, war ja auch ein Vollprofi da am Start. Aber ich habe gemerkt, dass es gibt einfach schon, wir haben schon so viele Bilder gesehen, auch in Konzertfilmen, und wenn dann so eine Kranfahrt einfach so ist, dann merkst du, mein Gehirn verknüpft sich sofort mit anderen Kinofilmen, wo dieses Mittel auch eingesetzt wurde. Und dadurch verliere ich an Originalität in Bezug auf den eigenen Film und vor allem auch auf eure Musik. Also ich muss, und deswegen haben wir da auch gesagt, wir müssen 9 Mühlen da haben, damit wir immer im Schnitt anders damit umgehen können, als wie man es denkt, wie es sein müsste. Man hätte das jetzt auch ganz klassisch rockmusikmäßig filmen können. Das wollte ich aber nicht. Deswegen habe ich auch immer
Handkameras. Ich habe mich schon gefragt, wo diese Kameraperspektive auf die linke Griffhand des Gitarristen ist bei Soli. Soli ist das ja nicht der Klassiker. Habe ich irgendwie vermisst.
Das wollten wir nicht dabei.
Komisch.
Nee, weil du hast ja alles Mögliche geguckt und immer gemerkt, du kommst, das Unterbewusstsein hakt sich sozusagen automatisch in den Vergleich ein. Und dadurch geht, glaube ich, das ist auch bei Schauspielerei so, ganz viel von dem, was an möglicher Seelentiefe ist in dem Moment, an Emotion flöten, weil man sozusagen eigentlich schon eingenordet ist auf eine bestimmte Art von Kameraführung oder so. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen im Schnitt immer gucken. Und da hat Christoph dann auch sehr intuitiv gearbeitet, wie er die einzelnen Musikstücke geschnitten hat. Also zum Beispiel am Ende, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, da gab es ja auch einen total aufgerissenen Schnitt, wo man wirklich amerikanisch sagt, hier werden jetzt nochmal, ist der letzte Song im Film, jetzt machen wir nochmal amerikanisch, alle werden nochmal emotional, auch die Begleitmusiker werden alle ordentlich episch abgefilmt. Und du merkst, ich kriege von dem Lied gar nichts mit, sondern ich sehe Musiker bei der Arbeit. So. Aber in dem Lied geht's ja eigentlich, ist ja auch, für mich ist der Schlusssong auch wie so ein Punkt. Und der, warum heißt der Film so? Warum ist das letzte Lied und nicht einer von den anderen Liedern, die ihr gemacht habt? Weil das natürlich auch für mich ein exemplarischer Element of Crime Song ist. Und dann gesagt, nee, wir müssen genau entgegen. Wir müssen eigentlich nur mit 3 Kameras arbeiten und total reduzieren auf die Erzählung, auf die Gitarre und auf das Schlagzeug. Weil das ist, seid ihr 3. Ihr seid die Zentrale in dieser Band, auch beim Live-Spielen.
Mhm.
Und du musst der Geschichte folgen. Du musst kapieren, das ist sozusagen ein Sinnbild einer Figur unserer Zeit. Da hast du die Schore und du hast im Grünewolz das Holzaktion und du hast Steine aus der Spree, die weinen. Und das muss ich alles aufbauen. So, dann sagst du, nee, da haben wir jetzt zwar 14 Kameras gehabt, aber die 3 reichen eigentlich.
Aber da ist man eben auch erst immer hinterher.
Genau. Und da bei der Zitadelle war ja das Doofe, da war ja die eigentliche Idee, dass die Kamera im Publikum immer ist und wir eine kleine Brücke haben aus dem Publikum immer hoch auf die Bühne und wir wollten es eigentlich so wie bei Victoria damals ohne Schnitt machen, die Zitadelle. Das sollte ja eigentlich so viel mehr die Familienatmosphäre sein, deswegen hatten wir einen Steadicam-Operator da, der da wirklich immer wieder hoch und wieder runter und dass man immer wieder bei jedem Song guckt, welchen nehmen wir denn so. Und es war immer klar, der wird auf jeden Fall dabei sein und dann war an dem Tag, sagte die technische Direktion in Spandau, nee, da habe ich das hier auf gar keinen Fall mit so Sicherheitsbedenken. Also, das kriegt er nicht. Und damit war das eigentlich das einzige Kamerakonzept für Spandau hinüber.
Zum Dank hoch, ja.
Sicherheitskonzept. Aber hat euch das total genervt oder habt ihr die Kameras irgendwann vergessen eigentlich bei den Konzerten?
Ich habe die vergessen.
Ich habe die auch vergessen.
Das geht so schnell. Ja. Also was ich auch super fand, ist diese eine Szene, meine Lieblingsszene, bei euch beiden, ja, Jakob und Ritchie, ne? Weil Jakob sagt so, Herr Schlagzeug, das klingt so, das klingt so.
Ja, und Richard, scheiße, oder?
Und Richard sagt, was hier, scheiße, oder was ist für Scheiße? Und dann sagst du, ja, spiel doch, dann sagst du zu ihm, spiel doch nochmal. Und du spielst dann so eine Uff-Zick, so ein Quatsch-Schlagzeug.
Ne, auch wie das, was ja auch nicht, ich weiß, wie das dann ausartet, wie dann alle diesen Klang versuchen zu, dieses
Ja, genau.
Das
ist
sehr lustig. Das fand ich auch cool. Du hast zwei so Sachen reingenommen, die ein Laie vielleicht auch technisch nicht versteht. Ja, was machen die da eigentlich genau? Ne? Und gleichzeitig merkt man auch, das ist total uninteressant, ob man das jetzt erklärt, dass mit Frequenzscan zu tun hat. Was einfach lustig zuzugucken, wie Leute etwas machen, was scheinbar mit ihrer Musik überhaupt nichts zu tun hat. Aber irgendwie gehört das auch dazu, weil sie machen es ja. Und dann haben wir es ja aber auch schon so oft gemacht in den Jahrzehnten, dass wir das natürlich auch nicht mehr so richtig ernst nehmen und natürlich auch irgendwas draus machen, wo wir es so unterlaufen, aber gleichzeitig dann doch ernsthaft die Suche nach der Frequenz betreiben, ja, also.
Ja, auch vor allem wie, also dann, was natürlich für den Film ein totales Geschenk war in dem Moment, ja, also gestern, das war ja schon hart, ja, aber ich habe mich schon an gestern gewöhnt. Also, dass dann auf einmal Privatclub, wo offenbar auch das akustisch alles nicht so fein war, im Vergleich zum Lido auf einmal schon, also der deutlich besser war. Und für mich war ja immer das Lido, das habe ich jetzt auch drin in der Ansage, ist das, für mich war das in meinem Klischee immer der Element of Crime Club sozusagen. Also durch diesen roten Vorhang, das ist so eine Akikaus Miki-Atmosphäre mit dem Holz und dass der und geiler Klang und dann merkst du aber, nee, so geil ist der gar nicht da für euch. Das ist natürlich ein guter Witz.
Ja, es gab ein paar Sachen, Aspekte, das ist ganz interessant, weil wir haben ja auch den Sound haben wir ja selber produziert. Ja. Also da hatten wir kein Vertrauen. Nicht wegen dir, weil du machst das ja nicht, sondern das sind ja die Tonleute und da wir die nicht kannten, haben wir gesagt, ist das für uns das Wichtigste als Band, dass der Sound, den natürlich wir haben, wie die Songs klingen, wie die gemischt sind, dass wir das alles selbst produziert haben und auch nur so gemischt sozusagen abgegeben haben. Und da haben wir natürlich auch gemerkt, dass zum Beispiel Privatclub, da waren noch die Club-eigenen Mikrofone am Start. Wir haben dann beim Lido angefangen, sehr eigene mitzubringen. Oder unsere Crew hat sozusagen ihre Spezialmikrofone. Und das klingt dann schon anders. Aber beim Privatclub war das eigentlich genau richtig, weil er dadurch auch dieses so sehr kompakte, mittige, so ein bisschen kruschelige hatte. Was eben aber zu so einem Club eben auch dazugehört. Oder wie eben Maike da sagt, das ist eigentlich hier mein Wohnzimmer, also nicht euers. Ne? Und beim Lido kommt noch dazu, dass wir ja auch mal so einen Gig gemacht haben. In Berlin spielen wir ja normalerweise schon für diese, also zwischen 3.000 und 10.000 Leuten und eben nicht in so einem 600er oder 500er Club. Aber wir haben einmal so eine Tournee gemacht, wir hängen tagsüber ab und spielen abends im Club. Und da haben wir 4 Tage oder 5 Tage im Lido gespielt, hintereinander, jeden Abend. Und da, glaube ich, kommt auch viel von der Vertrautheit mit dem Lido. Ja. Was man auch am Verhalten in der Backstage und so merkt und wie wir da auf die Bühne gehen und so. Das fällt uns relativ leicht, weil das eigentlich einer der wenigen Clubs ist, die uns von daher vertraut waren. Die anderen gab's, ansonsten die alten kleinen Clubs, wo wir früher gespielt haben, gibt's ja alle nicht mehr. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das Korb, ne, was du ihm da noch zeigst, wo die Humanistische Union jetzt drin ist, ausgerechnet.
Die Plakette, ne, ja. Sehr schön, ne. Ja. Aber das Ort, also selbst heute ist klar, egal ob große oder kleine Venues, Orte haben unterschiedlichen Klang. Und in manchen kommst du dann nach ein paar Jahren wieder und machst einen Soundcheck und denkst, das ist ja eigenartig. Und dann erinnerst du dich plötzlich, ach so, ja, so.
Ja, das ist ja, ne,
oder
das, war der
das regelt so sich gehört, nachher ja. wieder. Oder du weißt, oh, das ist gut. Und dann denkst du, oh, das regelt sich gar nicht. Im Gegenteil, wenn die Leute nachher kommen, dann kippt's in die Richtung. Und dann am Schluss ist es aber dann doch egal, ja, weil du hast die Musik, du hast das Konzert und wie der Sound da ist, das interessiert ja niemanden. Das darf dich auch eigentlich gar nicht interessieren, weil das ist nicht der Fokus. Also wenn das Fokus wird, dann hast du ein Problem an dem Abend.
Ja. Naja, das ist aber ja immer so, wenn die Leute kommen da hin und zahlen. Am Ende spielst du immer für die Leute, die dann an dem Abend da sind. Ja. Selbst wenn du weißt, dass dann die ganzen Kameras, dass dann ein Film gemacht wird, das ist alles für später. In dem Moment, wo du das spielst, und darum merkt man die Kameras auch nicht, du spielst eigentlich für die Leute, die da sind. Denn die haben dafür bezahlt. Und das ist einfach so gelernt. Das ist, du denkst niemals, auch bei Radiokonzerten oder also Konzerte, wo das Radio mit live überträgt, du denkst eigentlich nicht wirklich über dieses Radio-Sound-Ding nach, sondern denkst immer nur, klappt das heute Abend hier mit den Leuten oder nicht? Ne, so. Und das ist, glaube ich, deshalb ist man da als Band eigentlich für sowas ganz gut so vorgeprägt. Das, also, glaube ich. Deshalb ist das relativ einfach. Auch Rockpalast und so war ja nie ein Problem mit keiner Band ever, die da gespielt hat oder so, keinem Künstler, weil die alle das in dem Moment so konzentriert sind, dass das sozusagen daneben läuft. Selbst wenn der da ins Nasenloch vom Gitarristen reinfällt.
Ich wollte gerade sagen, ich fand das schon schräg damals. Also diese ganze Kamera-Action und so, das war ja das erste Mal, das Erleben da mit dem Umgang mit dieser großen Bühne.
Bei der Rocknacht damals.
Kamerakräne und so, ja, auf einmal kommt einer von uns außer Halt. Ich spiele so mit geschlossenen Augen und auf einmal so, ich hätte den fast getreten. Also so, das ist schon eine seltsame Situation.
Ja, aber verspielt hast du nicht.
Nee. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Nee, das sollte alles umgangen werden, diese Erfahrung, die eben auch durch diese vielen gesehenen Rocknacht-Filme, die man so im Leben gesehen hat, dass man da immer, das ist gar nicht so einfach, haben wir dann gemerkt, also dass du da doch relativ schnell immer wieder in bestimmte Positionen geht, eben gar nicht zu sehr von unten oder zu weit weg, dann bleibst nur informell so. Also das ist schon echt eine Akrobatik. Deswegen war ich froh, dass wir in der Regel, außer im Privatclub, viele Kameras hatten. Und wir hatten ja eben mit Felix auch.
Ich wollte gerade sagen, Felix, der Mann, der immer in irgendeiner Ecke rumsaß und Situationen von hinten, wo was los war, das fand ich unglaublich. Ich habe den entdecken müssen teilweise. Der guckte hinter irgendeinem Vorhang vor, saß in irgendeiner Ecke und hatte dann irgend so eine kleine Situation da am Start.
Ja, Felix und ist einfach, also gibt Faktor X ist ja immer gut, finde ich, überhaupt bei so Sachen. Und Felix ist viel mobiler, weil er diese kleineren Kameras hatte. Und Benjamin hatte die Steady, also die beiden hatten den Auftrag zu sammeln, so. Und die anderen hatten ihre sozusagen Position, wo sie dann immer Ansagen kriegten. Und das war für den Schnitt ein totales Glück, dass du manchmal, also Benny, der hat so viel Meter produziert, Admiralspalast, dann war er dann mal oben im zweiten Rang Mitte, dann stand auf einmal an der Seite, bevor wir dieses Tänzebild gefunden haben, in Unscharf mit Katze. In dem alten Video hatten wir haben Tänze, da hatten wir eine Kamera von rechts vorne im Portal von oben, wo wir fast so schräg von euch drauf gucken, auch ein super Bild. Die Tänze waren halt dann viel besser. und ich finde jetzt irre, der Film findet, ich weiß nicht, wie es euch in der Musik gibt, aber es gibt beim Film oder auch ja beim Schreiben, das kennst du vielleicht, ja immer den Moment, wo sich so ein Ding dann setzt. So wie so ein Kaffee dann irgendwie sich so, wo du merkst, okay, jetzt hat das Ding so wie so ein eigenes Lebewesen entwickelt, so eine eigene Atmung so. Und das ist dann irgendwann im März passiert jetzt. Und dann dachte ich, okay, jetzt hat der Film seine Mitte, jetzt muss ich ein bisschen verteidigen, weil ich wusste schon, dass einigen da Infos fehlen. Aber für mich ist das unter den Umständen und im Verhältnis zu dem von dem Ausgang her, also mit der Woche da, im letzten Sommer, ist das der Film, der da entstehen wollte.
Und das ging auch mit der Verteidigung.
Ja, ja.
Es ist auch gut, dass die auch flexibel sind, muss man auch mal sagen. Also dass es wird viel im Film, man muss es auch verstehen. Also klar, du bist angewiesen auf die Rundfunksender und so, dass sie auch Geld dazugeben. Das ist bei fast allen deutschen Filmen so. Und aber man sieht eben hier auch, dass man die auch überzeugen kann und dass man das wahrscheinlich auch durchaus ein wichtiges Geschick, was du da mitbringst. Aber das ist ja auch, dass sie dann aber das auch einsehen. Weißt du, was ich meine? Weil das ist für dich auch nicht einfach. Nein, du sitzt ein bisschen am Katzentisch, kannst dann irgendwann, kommst du dann später, wirst du reingenommen, jetzt frisst Vogel oder stirbt, und sagst du irgendwie so, aber vielleicht da und so. Vielleicht ist das doof, was du sagst, kann ja sein, aber dann ist es natürlich trotzdem gut, wenn jemand dann freundlich ist und dich davon überzeugt, wenn der eine andere Auffassung hat und nicht nur sagt so, dass nicht so konfrontativ macht. Ne? Das ist wichtig, glaube ich.
Ja, das ist auch viel Wasser in die Mühlen. Ne?
Ja, und man muss ja, das ist ja so, es gibt eben, der NDR, glaube ich, ist das, der dieses Ding NDR supportet hat.
NDR und RBB.
NDR und RBB, das sind die uns supportet haben, die anderen nicht.
So sieht's aus.
Das heißt, man muss auch mal, kann man es ruhig auch mal lobend hervor, weil sonst hätten wir das nicht hingekriegt. Und insofern kann man auch noch doppelt dankbar sein, dass sie dann auch letztendlich dann doch deiner Intuition und deinem Weg in diesen Film gefolgt sind, ne? Muss man einmal auch mal was Gutes sagen.
Naja, was ich sogar auch verstehe, ist, dass die, gerade wenn du so eine Band wie Element of Crime bietet für jede Zuhörerin und Zuhörer ja ganz viel an, so.
Ja.
Und jeder hat ja sozusagen wirklich seinen eigenen Film zu laufen. Also schon zu den Songs, schon bei den Videos ist man überrascht. Und wenn du dann sozusagen dann auch dich so emotional verbindest mit so einer Band und dann kommt da so einer her, den man irgendwie ganz gut mag so und der macht jetzt was überhaupt nichts mit deinem inneren Film zu tun hat, da sind ja soziale Schranken schon aufgebaut, das ist also viele Grenzzäune.
Natürlich,
das passiert sofort, einfach so.
Ja.
Dasselbe gilt ja auch für uns. Also ja. Wir als Band müssen ja auch irgendwie diesen Film lieben. Sonst ist es ja doof. Genau. Andererseits können wir nicht erwarten, wir sollten auch nicht erwarten, dass es ein Film ist, der so rüberkommt, wie wenn wir ihn bestellt hätten. Also ja. So wie wir ihn eigentlich hätten. Zumal wir uns als Band, wir sind ja drei Leute und was man bei dem Film merkt, drei sehr unterschiedliche Leute. Wir könnten uns gar nicht auf so einen Film einigen. Wir könnten ja, das auch nicht. Glaube ich. Also wenn wir jetzt zusammen so ein Skript für einen Film über Element of Crime, das wäre nicht so stringent wie Yellow Submarine, sagen wir mal. deshalb ist es natürlich genau gut, dass es dann von dir eine Haltung gibt und dass wir letztendlich sagen müssen, okay, das ist Charlies Film. Das, man muss ja. Da auch loslassen und sagen, das ist Charlies Film, das ist Charlies Sicht auf die Band. Und wir freuen uns dran, weil für mich gibt das auch um es mal so als Bekenntnis, für mich gibt das plötzlich so eine Distanz, aus der heraus ich mein eigenes Leben und mein eigenes Lebenswerk, beim Lebenswerk preiszugeben, sehen kann, auch mit dieser ganzen Vergangenheit. Und das ist total, wie wenn das wirklich ein anderer ist. Mhm. Und das ist ein super Privileg, weil das hat man sonst nicht. Das ist wie wenn man als so ein Nebengott irgendwie auf so einen Menschen runterblickt, was der eigentlich gemacht hat.
Ja.
Und das finde ich irgendwie, das fand ich ganz bezaubernd, ja. Weil das eben so eine andere Sichtweise ist, die ich selber nicht habe. Ich bin viel zu nah dran, ne?
Ja, ich glaube, das geht gar nicht. Also jetzt aus meiner anderen Arbeit herausgesprochen, geht's mir. Und es gibt diesen Gesprächsband, wo der mich über ein Jahr begleitet hat. Ich konnte das gar nicht lesen. Also, ja. Aber er fand das irgendwie gut.
Ja. Okay, gibt's noch Themen? Jakob, hast du noch was?
Nee, ich fand das...
Wir sind ziemlich weit gekommen, ne? Also Richard, was meinst du?
Ich war jetzt bei der letzten Vorführung wirklich total begeistert, wie wumms man durch den Film, wie man in den Film, es geht wie so ein Blitz in diesen Film rein. Es fängt mit einem Lied an und wie es dann so ausgleitet. Und wenn man sich dessen bewusst wird, was da ausgleitet, ist man schon eine halbe Stunde weit in dem Film dran. Das fand ich unheimlich elegant, so dieser Anfang und dieses Reinslippen in das. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und das war sehr anders als bei den Versionen davor, glaube ich.
Ja. Der Junge Schön war für mich immer klar, dass ich den vorne haben will, weil das ist eins meiner Lieblingslieder und ist natürlich so ein super Subthema zu einem Film über den Weg. So. Und das ist dann aber, das ist dann als Nerdkram, aber dass du dann denkst, ich glaube, irgendwo habe ich das auch geschrieben, das ist, eigentlich ist das der Rave-Song.
Ja, klar.
Und dann kommst du, hast du dieses Video und so, und denkst, also das ist, es gibt auch ganz viele, die diese Songs alle von Element of Crime gar nicht hören, weil ich glaube, ich komme über die Songs rein durch meine ganze Metal- und Punk-Ebene, durch dieses schnell, laut und Rock'n'Roll, kann ich die Songs genauso mitnehmen wie die ganz zarten, fragilen Dinger. Und ich glaube, ganz viele kommen eher aus diesen zarten Songs raus und sind ganz erstaunt. Auch der eine Redakteur kannte Nightmare nicht. Und ich so, wieso kennst du Nightmare nicht? Also, Nightmare musst du kennen. So, ja, nein, das war also.
Da war ich doch nicht geboren.
Nee, genau, deutlich. Ja, genau. Aber er hört ihn jetzt ständig.
Ja, geil.
Das ist halt geil. So, Nightmare war damals für mich, ja, das war eine richtige wilde Hunde,
ja. Ja, dann sage ich mal vielen Dank für diese schöne Runde. Vor allem dir, Charlie, vielen Dank für diesen tollen Film. Wir haben da echt alle drei, wir waren da bei der letzten Vorführung, also bei der ersten Vorführung, wo dann so quasi der fertige Schnitt war, waren wir total geflasht, muss ich sagen. Wir haben uns kurz beraten, wir alle waren total geflasht, fanden den Film echt super. Gerade weil er auch überhaupt nicht so war, wie wir uns das irgendwie gedacht hätten, weil wir vielleicht uns auch gar nichts gedacht haben, ehrlich gesagt. Ne? Und das vielen Dank für den tollen Film und das
Herz, danke für euer Vertrauen.
Ja, das muss ja und das muss also in diesem Sinne kann ich eigentlich sagen, würde ich sagen, können wir eigentlich Schluss machen hier, oder? Wir haben eine knappe Stunde rum, herrlich eigentlich.
Ja. Timing ist schön, genial. Dass du da warst.
Ja, toll, ja. Charlie,
gerne hier. Danke, Charlie.
Danke euch.
Ein cooler Typ. Ja.
Selber.
Okay, dann sagen wir auch den Zuhörern auf Wiederhören.
Tschüssing.
Ciao.
Tschüss.
Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.